Morgen, liebe Gemeinde, lass uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen und wir befinden uns heute in Markus 9, das ist der Text, den wir uns einsehen werden, Markus 9, 14 bis 29 und Teil dieses Textes ist unsere Jahreslosung, auf die Eduard uns schon hingewiesen hatte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen du in dieses Jahr gestartet bist. Vielleicht hast du ja große Träume und Hoffnungen. Vielleicht hast du dir Ziele gesteckt, die du unbedingt erreichen willst. Vielleicht wünschst du dir auch einfach nur, dass 2020 ruhiger wird als 2019. Ja, mit dem Beginn eines neuen Jahres verbinden wir oft Veränderungen. Und es werden sich auch in diesem Jahr Dinge verändern. Ja, auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer, aber auch auf persönlicher Ebene. Und wir werden sowohl positive als auch negative Erfahrungen machen. Wir werden sowohl negative als auch positive Veränderungen erleben. Es gibt aber auch Dinge, die sich nicht verändern werden. Und das ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas ernüchternd, aber es ist deshalb nicht weniger wahr und ungemein wichtig, damit wir uns darauf einstellen. Auch in diesem Jahr werden wir immer wieder mit der Realität der gefallenen Schöpfung und ihren Folgen konfrontiert werden. Als Einzelpersonen, als Familien, als Ehen und als Gemeinde. Und das wird sich erst ändern, wenn Christus wiederkommt und die gesamte Schöpfung wiederherstellt. Wir sind im Leben und im Dienst mit Situationen, Schwierigkeiten und Fragen konfrontiert, die uns überfordern, die weit über unsere Kräfte und unsere Weisheit gehen. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Was sich aber auch nicht ändert, ist Gottes Kraft. Sein Arm ist auch in diesem Jahr nicht zu kurz, um uns zu helfen. Auch in diesem Jahr sind wir als Kinder Gottes umgeben von der Gegenwart unseres Vaters, der nicht von unserer Seite weicht. Und zwischen diesen zwei Realitäten werden wir auch in diesem Jahr in 2020 stehen. Und deshalb leben wir als Christen immer in einer gewissen Spannung. Und durch den Kontext unseres Textes, Markus 9, wird diese Spannung sehr deutlich, wie wir gleich merken werden. Zu Beginn von Kapitel 9 befinden sich Jesus und Petrus, Johannes und Jakobus gemeinsam auf dem Berg der Verklärung. Und dort dürfen sie eine atemberaubende Erfahrung machen. Ja, sie dürfen miterleben, wie Jesus vor ihren Augen verherrlicht wird. Sie dürfen miterleben, wie der Vater aus dem Himmel spricht. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Petrus, Johannes und Jakobus erleben ein Stück Himmel. Und umso heftiger ist das, was sie im nächsten Moment erleben müssen. Sie kommen vom Berg herab ins Tal. Und das ist der Text, den wir uns heute ansehen wollen. Markus 9, Vers 14. Und ich bitte euch nach Möglichkeit, einmal dazu aufzustehen, wenn ich Gottes Wort lese. Markus 9, Vers 14 bis 29. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich. Und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ja, das ist die Spannung, und ich hoffe, ihr habt sie jetzt ein bisschen mitempfunden, die die Jünger erleben müssen. Sie kommen vom Berg der Herrlichkeit hinab ins Tal von Leid, Not und Finsternis. Und was erwartet sie dort? Streit. Streit, Verzweiflung, furchtbare Schmerzen und Qual und dämonische Besessenheit. Und viele von uns kennen so eine Erfahrung, oder? Wir kommen erfüllt und gestärkt aus dem Gottesdienst. Wir haben Gottes Gegenwart erlebt, wir haben seine Stimme gehört. Und dann aus dem Nichts trifft uns die volle Härte der gefallenen Schöpfung. Manchmal selbst, manchmal auch unverschuldet. Eine schlimme Nachricht, die wir bekommen, eine furchtbare Diagnose, die wir bekommen, ein Streit, in den wir hineingeraten. Ja, andere von uns leben schon seit Monaten, manchmal schon seit Jahren mit Dingen, die ihr Herz extrem belasten, die ihren Glauben herausfordern, die ihre inneren und körperlichen Kräfte strapazieren. Durch welches Tal gehst du gerade? Mit welcher Spannung musst du jetzt gerade erleben? Durch welches Tal musst du vielleicht schon seit Jahren laufen? Wir machen alle diese Erfahrungen, auf die wir sehr unterschiedlich reagieren können. Vielleicht mit dem Versuch, die Situation mit eigenen Kräften, mit eigener Weisheit irgendwie zu meistern. Vielleicht reagieren wir auch mit Unglauben, mit Zweifel an Gott, vielleicht sogar mit Wut und Enttäuschung über ihn. Oder aber mit Vertrauen. Wie reagierst du auf die Realität der gefallenen Schöpfung in deinem Leben? Wie werde ich reagieren, wenn in diesem Jahr, in 2020, mich das Gewicht der gefallenen Schöpfung völlig unvorbereitet frontal trifft? Und eine weitere Ebene: Auf welcher Grundlage handeln wir als Gemeinde, als Jünger Jesu im 21. Jahrhundert angesichts dieser Realität? Welche Lösungen haben wir für die Menschen um uns herum? Markus 9 ist eine Unterrichtsstunde in Sachen Glauben und Vertrauen. Wir treffen hier auf Menschen, die unterschiedlich auf diese furchtbare Realität reagieren. Ja, wir sehen die Jünger, die versagen, weil sie auf ihre eigene Kraft vertrauen. Und wir sehen einen verzweifelten Vater, der voller Zweifel und Unglaube ist und sich mit seinem kleinen, wankenden Glauben an Jesus klammert. Und wir sehen Jesus als allmächtigen Retter, der umgeben ist von Unglauben und Zweifel und der den Mangel und die Not seiner Mitmenschen in seiner Allgenugsamkeit auffängt. Und sind es drei Dinge, die wir im Text sehen: versagende Jünger, verzweifelter Vater und allgenugsamer Retter. Versagende Jünger, verzweifelter Vater und allgenugsamer Retter. Und das Erste, was wir sehen in unserem Text, sind versagende Jünger. Vielleicht habt ihr, als ihr klein wart, auch diese Erfahrung gemacht, dass ihr, als eure Eltern nicht zu Hause waren, euren Eltern einen Gefallen tun wolltet und die ganze Bude aufräumen wolltet. Und ihr habt euer Bestes gegeben. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Die Eltern kommen zurück und man ist richtig stolz darauf und möchte ihnen das alles zeigen. Und die Eltern müssen sich richtig überwinden, um nicht zu sagen: Was hast du denn hier gemacht? Ja, du hast alles missachtet, was ich dir beigebracht habe. So ähnlich, nur viel, viel schlimmer natürlich, ist die Situation in unserem Text. Jesus kommt vom Berg runter mit drei seiner Jünger und die anderen Jünger waren dort und haben ihr eigenes Ding gedreht. Jesus kommt mit Petrus, Johannes und Jakobus vom Berg der Verklärung zurück. In dieses Tal treffen den Rest der Jünger, die gerade diskutieren mit den Schriftgelehrten. Und Jesus kommt näher. Die Volksmenge erkennt ihn, ist ganz begeistert, laufen ihm entgegen. Jesus ignoriert sie und fragt die Leute, worüber streitet ihr mit ihnen? Und seine Jünger kommen gar nicht dazu zu antworten, weil ein anderer Mann aus der Volksmenge direkt antwortet. Vielleicht wollten seine Jünger auch gar nicht antworten, weil es ihnen peinlich war oder unangenehm. Aber ein anderer Mann ergreift das Wort und sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Das ist schon hart. Sie konnten mir nicht helfen. Ich bin extra zu ihnen gekommen und sie konnten mir nicht helfen. Eine sehr nüchterne, aber auch niederschmetternde Feststellung für den Vater, der ja Hilfe sucht, aber auch für die Jünger, die um Hilfe gefragt haben. Was muss das für eine furchtbare Situation für den Vater sein? Er ist dorthin gekommen mit seinem Sohn. Sie konnten ihm nicht helfen. Jetzt steht er da mit seinem Sohn und nebenan stehen die Jünger mit den Schriftgelehrten und diskutieren. Keiner von ihnen ist auf den Gedanken gekommen, Jesus nachzulaufen, ihn zu holen. Sie diskutieren. Die Jünger tauchen ab. Sie kommen erstmal nicht mehr vor. Wahrscheinlich, weil es ihnen unangenehm war vor Jesus. Und was hier passiert, ist schon überraschend. Denn ein paar Kapitel vorher hatte Jesus seine Jünger ausgesandt, um genau das zu tun. Er hatte sie ausgesandt, das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und in Markus 6 lesen wir das auch. Die Jünger ziehen aus. Und was tun sie? Sie predigen das Evangelium. Sie treiben Dämonen aus, sie salben viele Schwache und Kranke, heilen sie. Es hat also schon mal funktioniert. Aber warum? Warum hat es funktioniert? Und die Antwort lesen wir in Markus 6, Vers 7. Er gab ihnen Vollmacht, das zu tun. Und was war jetzt das Problem? Spätestens am Ende unseres Textes wird das ziemlich klar. Sie sind alleine mit Jesus in Vers 28 in einem Haus und fragen ihn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus antwortet, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Ja, welches geistliche Problem deckt Jesus hier auf? Es war nicht ihre Begrenztheit. Ja, menschliche Begrenztheit oder Unvollkommenheit sind nicht das Problem. Das ist ganz wichtig, dass wir das richtig einordnen. Unsere eigene Unzulänglichkeit und Begrenztheit ist nicht das Problem, sogar ein Geschenk, wenn wir sie erkennen, weil uns das in die Arme eines allmächtigen Vaters treibt. Das Problem der Jünger war nicht ihre Begrenztheit, sondern ihr Unglaube, der sich in ihrer gelebten geistlichen Unabhängigkeit zeigte. Ja, das sagt Jesus eigentlich schon in Vers 19, wo er sehr emotional wird und ausruft, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Ja, Jesus, das dürfen wir nicht falsch verstehen, Jesus sagt damit nicht, boah, ihr geht mir alle richtig auf die Nerven. Sondern das ist Jesus' Klage über eine gefallene Schöpfung. Über eine gefallene Schöpfung, die nicht mehr an ihren Schöpfer glaubt. Und normalerweise bezieht sich dieser Ausdruck Geschlecht immer auf das Volk Israel. Aber in diesem Moment sind auch die Jünger da und auch der Vater. Jesus ist umgeben von Unglaube und Zweifel und ruft aus, ungläubiges Geschlecht. Und Jesus macht den fehlenden Glauben seiner Jünger mit seiner letzten Aussage in unserem Text so deutlich. Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Ja, Jesus will damit nicht sagen, dass es Dämonen gibt, bei denen man kein Gebet braucht. Das will er damit nicht sagen. Was er sagen will, ist Folgendes. Ihr könnt die Aufgabe, zu der ich euch berufen habe, nicht ohne meine Kraft bewältigen. Ihr könnt die Finsternis dieser Welt nicht mit eurer Weisheit, nicht mit eurer Kraft besiegen. Ihr könnt in diesem Tal nicht ohne mich bestehen. Das will er ihnen sagen. Diese Art, diese Finsternis könnt ihr nicht besiegen ohne mich. Aber scheinbar hatten genau das die Jünger versucht. Jesus war nicht da gewesen Und im Tal hatten die anderen Jünger versucht, ihre eigene Missionsgesellschaft aufzubauen. Mit eigenen Kräften. Und scheiterten kläglich. Und warum bringt Jesus diesen Hinweis auf das Gebet? Ganz einfach. Gebet ist mehr als Reden mit Gott. Es ist Reden mit Gott. Aber es ist mehr. Gebet ist sichtbarer und hörbarer Ausdruck meines Glaubens. Es ist ein Bekenntnis, dass ich erkannt habe, wie abhängig ich bin von Gott. Und noch mehr, es ist der Schlüssel, der uns die Tür zu Gottes Kraft für mein Herz und für mein Leben aufschließt. Gebet ist Gottes großes Gnadenmittel, durch das er seine Kraft und seinen Frieden in unseren Herzen und Leben wohnen lassen will. Ja, das hatten wir vor kurzem in einer Predigt über Philipper 4, Vers 7 besprochen. Mit Gebet bringe ich zum Ausdruck, dass mir meine eigene Unzulänglichkeit, mein eigenes Unvermögen sehr wohl bewusst ist und dass ich mich gerade deshalb an den wende, dessen Kräfte niemals versiegen. Und was wir hier sehen, ist die Gefahr von geistlicher Unabhängigkeit von Gott. Eine Gefahr, die auch in deinem und meinem Leben real ist. Unsere Geschichte hier macht deutlich, dass Gott dich und mich und auch uns als Ortsgemeinde zu einem Dienst in dieser Welt berufen hat, der über unsere Kräfte geht. Zu dem wir eigentlich nicht fähig sind. Es ist nämlich nicht unser Werk, um das es geht, sondern Christi Werk durch uns. Und deshalb brauchen wir das Gebet so dringend, weil es der Schlüssel ist, der die Tür zu Gottes Kraft in unserem Leben aufschließt. Ja, wir sind als Gemeinde, als Jünger Jesu im 21. Jahrhundert mit der Realität der gefallenen Schöpfung konfrontiert. Wir leben ja mitten in dieser Welt, die gekennzeichnet ist vom Fluch der Sünde. Und wir sind dazu berufen, mitten in dieser Finsternis Licht zu sein. Aber wir werden dieser Berufung versagen, wenn wir versuchen, sie auf der Grundlage unserer eigenen Kraft auszuleben. Wenn wir versuchen, mit unserer eigenen Weisheit, unseren eigenen Ideen, unseren eigenen Methoden die Finsternis um uns herum zu erleuchten. Wir können niemals auf der Grundlage eigener Kräfte und Ideen die Hilfe und das Licht sein können, die unsere Mitmenschen so dringend brauchen. Sie konnten ihnen nicht helfen. Diese Welt braucht keine Christen und Gemeinden, die auf der Grundlage eigener Kraft und Weisheit auftreten. Diese Welt braucht Christen und Gemeinden, die Gottes Kraft verkünden, dass die im Evangelium deutlich wird. Die Gemeinde ist dazu berufen, der Ort für tiefgreifende Befreiung und Veränderung zu sein. Und sie kann dieser Ort nur sein, wenn sie Gottes Kraft im Mittelpunkt hat. Und Gottes Kraft ist nichts anderes als sein Evangelium, das Freiheit schenkt. Und deshalb müssen wir uns als Gemeinde auch immer wieder prüfen, welche Lösungen bieten wir den Menschen an, die zu uns kommen? Welche Weisheit ist für uns alles entscheidend? Welche Kraft verkünden wir? Unsere Ortsgemeinde wird dann ein Ort sein, wo Menschen wirklich geholfen wird, wo sie echte bleibende Veränderungen erleben können, wenn wir Gottes Kraft zu Rettung und Veränderung furchtlos und leidenschaftlich proklamieren. Das ist das Wort vom Kreuz. Das ist die Kraft zur Veränderung. Das ist die Kraft zur Befreiung von Menschen, von Herzen. Es gibt aber auch eine persönlichere Anwendungsebene hier. Ich habe es schon in der Einleitung angedeutet. Wir sind als Kinder Gottes im Dienst, aber auch in unserem gesamten Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserem Beruf immer wieder mit Situationen konfrontiert, die uns überfordern, die weit über unsere Kräfte und Weisheit gehen. Wir kommen in Momente hinein, in denen uns das Gewicht der gefallenen Schöpfung unvorbereitet trifft. Auch wir treffen auf Finsternis dieser Art, wie Jesus es hier nennt. Und kommen vielleicht eine Zeit lang klar, aber können auf Dauer in diesen Tälern nicht alleine bestehen. Vor allem nicht ohne furchtbare Wunden davon zu tragen. Wie reagierst du auf diese Täler in deinem Leben? Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, ist nicht natürlich für dich und mich. Zweifel und Angst sind die natürlichen Reaktionen unseres Herzens. Uns selbst mehr zu vertrauen als Gott, das ist natürlich für uns. Und deshalb geraten wir immer wieder recht schnell in etwas, was ich den Kreis des Unglaubens nennen will. Ja, wir machen eine Erfahrung und wie reagieren wir? Im Unglauben, indem wir versuchen, das Problem mit eigenen Kräften zu lösen. Und bei jedem ist das anders, aber irgendwann ist die Erfahrung, die wir machen, so heftig, dass wir es nicht schaffen, das Problem zu lösen und wir geraten ins Versagen. Und was passiert im Versagen? Wir sind frustriert und wir verzweifeln. Und was daraus kommt, ist wiederum Unglaube, der sich dann äußert in Zweifel an Gott, in Wut über Gott, in Enttäuschung über Gott. Die Folgen der gefallenen Schöpfung sind auch in unserem Leben real. Und deshalb sind wir voll und ganz auf Gott angewiesen. Uns fehlt doch so oft das nötige Durchhaltevermögen für schwierige Zeiten in unserer Ehe, in unserer Familie. Uns fehlt immer wieder die Kraft, um gegen Sünde in unserem Herzen, in unserem Leben anzukämpfen. Uns fehlt die Weisheit für Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ja, und Paulus macht uns so deutlich in Epheser 6, wo er über die geistliche Waffenrüstung redet. Leute, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. Ihr kämpft gegen Mächte der Finsternis. Glaubt nicht, dass ihr das alleine schafft. Ja, und ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus mit den Jüngern hier am Ende unseres Textes allein in dem Haus war und die zur Seite ruft und sagt, Jungs, was war das denn? Ihr wisst doch genau, dass ihr das nicht alleine könnt. Warum versucht ihr das alleine? Und wie oft ist es so in meinem und deinem Leben, dass Jesus uns zur Seite nehmen muss und sagen muss, Rudi, was war das denn jetzt gerade? Hast du wirklich gerade versucht, diese komplette Woche, diese komplette Predigtvorbereitung ohne Gebet zu schaffen? Hast du gerade wirklich versucht, diese Gespräche, diese schwierigen Gespräche ohne Gebet zu schaffen? Warum machst du das? Christian Wegert, der Pastor ist in der Arche in Hamburg, hat das so schön gesagt. Wir sind am größten, wenn wir auf Knien sind. Satan lacht über unsere Pläne und Methoden, aber er zittert, wenn wir beten. Wir sind am größten, wenn wir auf Knien sind. Das ist das, was Jesus ihnen hier sagt. Meine Kraft kommt dort zur Geltung, wo sich Menschen an mich hängen, ihre Abhängigkeit, wo sie ihre Abhängigkeit von mir erkennen. Dort wird meine Kraft deutlich. Und deshalb ist das, was Jesus hier seinen Jüngern und auch uns heute beibringen will, wir wachsen niemals aus unserer Abhängigkeit von ihm und dem Gebet heraus. Nicht durch unser Bemühen, unsere Kraft oder unsere Weisheit bestehen wir in diesen Tälern, sondern nur mit seiner Kraft. Nur mit seiner Kraft. Das sind die Jünger, die wir als erstes treffen. Aber als zweites begegnet uns ein verzweifelter Vater. Ein verzweifelter Vater. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Dokumentation über Rettungsschwimmer gesehen und ich hoffe, Daniel ist heute nicht hier, sonst muss er mich nachher berichtigen, wenn das falsch ist. Aber dort wurde auf jeden Fall gesagt, dass Rettungsschwimmer, wenn sie jetzt jemanden aus den Fluten retten wollen, vor allem versuchen, diese Person dort im Wasser zu beruhigen. Sie soll sich nicht mehr bewegen und sich tragen und ziehen lassen. Das Schlimmste ist, wenn diese Person weiterkämpft, alleine weiterkämpft. Etwas Ähnliches sehen wir in unserem Text. Ja, der amerikanische Erweckungsprediger Dwight Moody hat einmal drei verschiedene Arten von Glauben in unserem Leben festgehalten. Es gibt kämpfenden Glauben, der einem Menschen gleicht, der durchs Wasser sich kämpft. Dann gibt es klammernden Glauben. Es ist der gleiche Mensch, der am Boot sich festhält. Und es gibt ruhenden Glauben, der eben diesem Mann gleich, der sicher im Boot sitzt. Und in unserem Text sehen wir einen Vater, der kämpft. Der Vater hat Jesus die Situation erklärt. Und dann fordert Jesus die Menschen auf, bringt den Jungen zu mir. Und in diesem Moment offenbart sich vor den Augen Jesu die ganze Macht der Finsternis. In Vers 20 lesen wir davon. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Ein furchtbares Bild, das sich Jesus und den anderen umstehenden Menschen bietet. Ein Bild voller Schmerz. Und was muss in diesem Vater vorgegangen sein in diesem Moment? Als er da vor allen Menschen seinen Sohn am Boden sieht. Furchtbar. Und das Problem ist, der Vater kennt das schon seit der Kindheit. Seit Jahren kennt er seinen Sohn so. Und obwohl der Vater schon über den Zustand seines Jungen berichtet hat, fragt Jesus nochmal nach. Wie lange ist es her, dass es dem Jungen so geht? Und der Vater beginnt zu erzählen, von Kindheit an. Von Kindheit an. Merkst du, wie sanftmütig, wie mitfühlend Jesus ist? Es geht ihm nicht einfach darum, jetzt eine korrekte Diagnose zu stellen oder so. Er weiß längst, was dem Jungen fehlt. Er weiß es längst. Er weiß auch, wie lange dieser Junge daran leidet. Aber er gibt dem Vater die Möglichkeit, die Geschichte seiner Familie, die Geschichte seiner Ehe, die Geschichte seines Sohnes zu erzählen. Er gibt dem Vater die Möglichkeit, sein Herz zu öffnen. Er lädt ihn dazu ein, sich als gesamte Person zu offenbaren, mit all seiner Verzweiflung, mit all den harten Fakten, es auszusprechen. Ja, durch wie viel Angst müssen sie als Eltern gegangen sein? Durch wie viele schlaflose Nächte, immer wieder in der Angst, dass der Sohn im Feuer landet, im Wasser landet und stirbt? Durch wie viele Tränen müssen sie gegangen sein? Und Jesus will, dass er das alles ausspricht. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie der Vater an dieser Stelle in Tränen ausgebrochen ist. Und wie sehr die ganze Situation schon an ihm genagt hat, merken wir im nächsten Moment. Achtet mal darauf, was der Vater sagt hier in Vers 22. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst. Ja, das klingt ganz anders als der Aussätzige am Anfang des Markus-Evangeliums, der einfach nur sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Das ist Glaube. Das, was der Vater sagt, ist ein sehr wackeliger, von Zweifeln durchtränkter Glaube. Wenn du etwas kannst. Jesus reagiert direkt und sagt, wenn du das kannst? Ja, Unglaube raubt Gott die Ehre, weil wir sein Wesen, seinen Charakter, seine Weisheit, seine Kraft in Frage stellen. Und Jesus deckt das deshalb direkt auf und sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Nun, was meint Jesus damit? Ganz bestimmt nicht, was leider an vielen Stellen daraus gemacht wurde. Im Sinne von, du musst nur genug Glauben haben, dann ist alles möglich, was du dir erhoffst und wünschst. Jesus macht dem Vater und uns hier klar, dass nicht Gottes Kraft das Problem ist, sondern unser Unglaube. Menschliches Unvermögen und göttliche Allmacht stehen sich hier gegenüber und Jesus sagt uns, es gibt eine Brücke zwischen menschlicher Schwachheit und göttlicher Allmacht und es ist der Glaube. Glaube ist der Weg zwischen Gottes unendlicher Kraft und unserer Bedürftigkeit. Alle Dinge sind deshalb dem Glaubenden möglich. Warum? Weil Gott zu glauben bedeutet, ihm keine Grenzen zu setzen. Gott zu glauben bedeutet, ihn in meine konkrete Situation hineinwirken zu lassen, wie er es will und wann er es will. Und deshalb ist dem Glaubenden alles möglich. Glaube an sich bewirkt gar nichts. Aber er verbindet mich mit Christus, der in seiner Allmacht alles bewirkt, was er sich vornimmt. Und deshalb ist dem Glaubenden alles möglich. Wir dürfen nicht aus Glaube ein Werk machen, Geschwister. Glaube ist kein Werk, sondern es ist das Mittel, durch das Gott in unserem Leben wirkt. Und in diesem Moment, wo Jesus das sagt, bricht es aus dem Vater heraus und er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist interessant, oder? Der Vater sagt nicht mehr wie in Vers 22, hilf uns, sondern hilf meinem Unglauben. Also er sagt nicht mehr, verändere meine Situation, sondern er sagt eigentlich, verändere mich. Verändere mich. Und im nächsten Moment sehen wir, wie Jesus reagiert und den Sohn heilt, befreit. Und das begeistert mich an dieser Stelle so sehr. Der Vater ist innerlich total zerrissen. Er glaubt und weiß im selben Moment, dass er voller Zweifel ist. Und was tut Jesus? Jesus reagiert auf diesen wackeligen, mit Zweifeln behafteten Glauben des Vaters und heilt den Sohn trotzdem. Er sieht diesen kämpfenden Glauben und greift ein. Und hier lernen wir wirklich etwas darüber, was wahren Glauben ausmacht. Wahrer Glaube zeigt sich im Schrei eines Herzens, das sich seiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott zu glauben bedeutet, seine eigene Unvollkommenheit zu erkennen und sich nach Jesus und seiner Fülle auszustrecken. Wahrer Glaube ist immer ein Geschenk. Ohne Gott können wir nicht glauben und wir können ohne ihn auch nicht glauben, wie wir glauben sollten. Wir können ohne ihn nicht glauben, wie wir glauben sollten. Und deshalb ruft der Vater, hilf meinem Unglauben. Wahrer Glaube bedeutet, den Glauben an sich selbst zu verlieren und Jesus zu vertrauen. Und was mir besonders viel Mut macht in diesem Text, ist, dass wahrer rettender Glaube nicht perfekt ist. Wahrer rettender Glaube ist nicht perfekt. Aber er bedeutet, dass ich dem vertraue, der perfekt ist, der vollkommen ist. Und die Macht hat, mich zu retten. Und das ist eine Überzeugung, die durch und durch biblisch ist. Es ist nicht die Stärke und die Größe meines Glaubens, die mich rettet, sondern das Objekt meines Glaubens, das mich rettet. Nicht die Stärke meines Glaubens rettet mich, sondern der, an den ich glaube. Die Jünger und der Vater waren mit der Realität der Finsternis konfrontiert. Und die Jünger reagierten im Unglauben. Der Vater zunächst mit Zweifeln. Und dann mit Glauben, mit einem Glauben, der alles von Gott erwartet und nichts von seiner eigenen Kraft oder Frömmigkeit. Ich frage dich noch einmal, durch welche Täler musst du gerade gehen? Durch welche Täler musst du gerade gehen? Halleluja, das ist schön. Durch welche Täler gehst du vielleicht aber auch schon Monate, vielleicht schon jahrelang, wie der Vater in unserem Text. Ja, vielleicht ist es ein Tal, das dich mittlerweile dazu gebracht hat, an Gott, an seiner Liebe, an seinem Hirtenherz zu zweifeln. Vielleicht bist du manchmal auch voller Wut. Voller Wut. Ja, da ist ein jahrelanges körperliches Leiden, das dich frustriert, das dich müde macht. Wir können auch einfach von diesem Text ausgehen. Vielleicht ist es das jahrelange Bangen von euch Eltern um ein Kind, das nicht zu Christus gehört, das eigene Wege geht. Und ihr betet und betet und betet und hofft und hofft und hofft. Vielleicht ist es ein monatelanger Kampf mit Schwierigkeiten in deiner Ehe, in deiner Familie. Wahrer Glaube ist manchmal durchmischt mit Zweifeln. Aber auf der anderen Seite gekennzeichnet von der bedingungslosen Offenheit Gott gegenüber bezüglich all der Dinge, die mich quälen und dem Entschluss, Christus trotz allem zu vertrauen, auch wenn mein Herz hin und her gerissen ist. Weißt du, die Bibel kennt einige große Persönlichkeiten, die an Stellen ihres Lebens in Zweifel geraten sind, weil sie durch dunkle Täler gehen mussten. Da ist Hiob, der nicht nur sein Hab und Gut, sondern seine komplette Familie und auch noch seine Gesundheit verlieren musste. Der Psalmist im Psalm 73, der durch tiefe Not geht, während es seinen ungläubigen Nachbarn total gut geht. Da ist David, der Verfolgung erleben musste, obwohl er doch der Gesalbte Gottes war. Aber all diese Personen hielten im Glauben an Gott fest. Sie klagten ihm ihre Not, waren schonungslos offen damit. Klage, Geschwister, Klage ist eine der Ausdrücke des Glaubens, die wir komplett verloren haben. So scheint mir manchmal. Aber wir müssen sie lernen. Das lernen wir in der Bibel. Zu klagen hilft uns, an Gott festzuhalten. Diese Menschen versuchten nicht, sich mit eigener Kraft durchzuboxen, sondern wandten sich an Gott mit ihrem ganzen Herzen, wie der Vater in unserer Geschichte. Und oft erlebten sie gar nicht die Veränderung ihrer Umstände, aber sie erlebten, dass ihr Herz zur Ruhe bei Gott findet. Wie gehst du mit den Tälern deines Lebens um? Rufst du wie dieser Vater, ich glaube dir, Jesus, hilf meinem Unglauben. Lass mich festhalten an dir, daran, dass du gut bist und immer nur Gutes tust. Oder hast du dich, weil du irgendwann mal durch ein tiefes Tal gehen musstest, innerlich von Gott entfernt? Weil du es nicht verstanden hast. Warum muss ich durch dieses Tal gehen? Warum ist mein Tal so tief, so lang, so dunkel? Wir müssen alle immer wieder lernen, wie dieser Vater zu beten. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube dir, Jesus, aber mein Herz ist jetzt gerade voller Fragen und Ängste. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht deine Wege. Aber bitte hilf mir, dir zu vertrauen. Hilf mir, deiner Weisheit und Liebe zu vertrauen. Hilf mir, deinen Wegen und Gedanken zu vertrauen, die unendlich höher sind als meine. Hilf mir, meine eigene Unzulänglichkeit zu erkennen und mein Herz in deiner Größe und Allgenugsamkeit zur Ruhe zu bringen. In deinen Kämpfen, in deinen Fragen, in deinen Ängsten, in deinen Zweifeln, wende dich an Jesus und ruf aus, ich glaube dir, aber hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Bei Jesus brauchst du keinen perfekten Glauben, sondern die Erkenntnis, dass du ihn brauchst. Dass du ihn brauchst. Wahrer Glaube ist manchmal sehr wankend. Sehr wankend. Aber er ist niemals in sich selbst ruhend und immer auf Jesus ausgerichtet. Das ist das, was wir hier lernen. Es bedeutet, meine eigene Unvollkommenheit zu erkennen und mich voller Sehnsucht auszustrecken nach dem, der genug ist. Und zu dem kommen wir jetzt, nämlich der dritte Punkt, der allgenugsame Retter. Von Spurgeon stammt dieser tolle Satz, den es leider nur im Englischen gibt. I have a great need for Christ. I have a great Christ for my need. I have a great need for Christ and I have a great Christ for my need. Also für meine große Not habe ich einen großen Christus. Und das ist eine Wahrheit, die uns hier auch entgegenstrahlt. Das Versagen der Jünger, die Zweifel des Vaters auf der einen Seite und Jesu Macht auf der anderen. Und es scheint, als würde uns Markus diese Botschaft mitgeben wollen. Du kannst einen unvollkommenen Glauben haben, voller Zweifel und wackelig, wenn du einen vollkommenen Retter hast. Es ist nicht die Stärke deines Glaubens, die dich rettet und die dich erhält, sondern das Objekt deines Glaubens. Und Markus zeigt uns hier wirklich einen großen Christus. Habt ihr gemerkt, mit was für einer Souveränität Jesus hier den Jungen befreit? Es ist fast so, als würde die Besessenheit des Jungen nur noch ein Nebenaspekt in der ganzen Geschichte sein. Jesus geht es nur noch um den Vater. Und als er mit dem Vater fertig ist, wendet er sich noch kurz zu dem Jungen über und befreit ihn. Und befreit ihn. Er bedroht die Finsternis und sie muss weichen. Sie stellt überhaupt kein Problem oder Hindernis für ihn dar. Und als der Junge wie tot umfällt, nimmt ihn Jesus bei der Hand und richtet ihn auf. Ja, aber seine Macht ist nur ein Aspekt, der hier auffällt. Jesus ist sehr aktiv in unserem Text. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Ja, Jesus entscheidet sich, von diesem Berg herunterzugehen ins Tal. Seine drei Jünger wollten oben bleiben. Er geht runter in dieses Tal. Er stellt lauter Fragen. Worüber streitet ihr? Wie lange geht es dem Jungen schon so? Er lässt den Jungen zu sich bringen. Er lädt den Vater dazu ein, sein Herz zu öffnen. Und er hilft ihm später auch noch mit seinem kleinen Glauben. Markus zeichnet hier das Bild eines großen, allgenugsamen Christus. Er zeigt uns einen Christus, der ein Auge für meine Situation hat, der ein Ohr für meine Not hat, der Barmherzigkeit für mein Versagen hat und Kraft für meine Kraftlosigkeit. Und damit lädt er uns ein, vertrau dich diesem großen Christus an, auch mit deinem kleinen Glauben, den du hast. Lass dich von ihm führen. Lebe aus seiner Kraft und nicht mehr aus deiner eigenen. Vertrau nicht deinen Zweifeln, sondern zweifle deine Zweifel an und vertraue Christus. Er hat die Macht, deine Situation von einem Moment auf den nächsten zu verändern. Er hat aber auch die Macht, deinem Herzen Frieden, Ruhe und Zufriedenheit zu schenken, unabhängig davon, ob sich deine Situation verändert oder nicht. Und dazu will ich dich zuletzt aufrufen. Vertrau dich diesem Retter an. Klammer dich mit deiner Schwachheit, mit deinen Zweifeln, deinen Ängsten an ihn. Er sieht deine Situation. Er hört dein Rufen. Er hat Barmherzigkeit für dein Versagen. Und wo deine Kraft endet, wo du denkst, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst, fängt seine erst an. Er hat ein Auge für dich, ein Ohr für dich und vor allem, er hat ein Herz für dich. Er hat ein Herz für dich. Und wo siehst du das? Du siehst es am Kreuz. Du siehst es am Kreuz von Golgatha. Und das Kreuz von Golgatha umrahmt unseren gesamten Text. Wenn ihr mal zu Hause Zeit habt, schaut euch das mal an. Dreimal um unseren Text herum kündigt Jesus an, dass er bald ans Kreuz gehen wird. Dass er durch furchtbare Leiden gehen wird, am Kreuz sterben wird. Christus ist herabgestiegen von seinem Berg der Herrlichkeit, der absoluten Herrlichkeit, der Herrlichkeit beim Vater, mitten hinein in unser Tal. In unser Tal voller Finsternis, voller Sünde, voller Leid, voller Schrecken, für dich und mich. Er identifizierte sich mit unseren Leiden und ging durch all die schmerzvollen Erfahrungen, durch die wir gehen müssen. Er ist ein Hohepriester, der unsere Not versteht. Er ist für dich und mich durch die Hölle gegangen. Am Kreuz, wo er alle unsere Sünde, unseren Unglauben auf sich nahm und zum Fluch wurde für uns. Dieses Kreuz, das war sein Tal. Dieses Kreuz von Golgatha, das war sein Tal. Aber dort in diesem Tal war nicht der Vater mit seinem Sohn, sondern der Sohn war allein. Er war ganz allein. Er war allein, verlassen von seinem Vater. Der Vater wandte sich ab, weil meine und deine Schuld auf ihm lag. Und er flehte und bat nicht für sich, sondern für die, die ihn kreuzigten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb will ich dich dazu ermutigen, schau auf Jesus in deinen Tälern. Schau zum Kreuz hin in deinen Tälern und ruf aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du kannst unvollkommenen Glauben haben, wenn du einen vollkommenen Retter hast. Du kannst verzweifelt und verwundet sein, wenn du einen Retter hast, der dich versorgt und der nicht versagt. Du kannst zerbrochen und kraftlos sein, wenn Christus deine Hilfe ist. Und deswegen sagt uns der Hebräerbriefschreiber, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann schaut auf Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude ans Kreuz ging. Und es erduldete. Schaut dorthin, damit ihr nicht ermüdet und nicht ermattet. Schau zum Kreuz und bete mitten in deinem Tal. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.